Ereignisreiche Darts-Tage liegen hinter uns. Es waren Feiertage in Darts Deutschland. Zunächst die Premier League mit der Station in Berlin am vergangenen Donnerstag mit Überraschungssieger Johnny Clayton. Dann dritte Station der European Tour in Riesa mit dem Traumfinale Price gegen Van Gerven. Ein deutsch-deutsches Sensationsendspiel haben wir gleichzeitig erlebt auf der Development Tour. Das alles heute Thema im Podcast. Außerdem Interviews mit Dimitri van den Berg, Michael van Gerven und Michael Smith. Viel Spaß.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Schöne Grüße in die Runde. Es ist Montagnachmittag hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Es ist die erste Folge im April, sozusagen die erste Folge im zweiten Quartal. Und es ist die erste reguläre Folge nach der Premier League in Berlin. Ich bin Kevin Schulte und normalerweise begrüße ich ja an dieser Stelle meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Heute ist alles aber ein bisschen anders. Christian ist im Urlaub. Ich bin heute alleine, weil die Internetverbindung auch nicht so stabil ist, dass wir hier eine vernünftige Folge, wie ihr es gewohnt seid, garantieren können. Deswegen haben wir uns entschieden, ich mache das Ding heute alleine. Aber keine Angst, es wird kein Monolog, denn wir haben massig Töne am Start, O-Töne am Start. Wir haben die aus unseren Interviews, die wir geführt haben, am Rande der Premier League in Berlin rausgeklippt. Wir haben ein 1:1-Interview mit Dimitri van den Berg, ungefähr 10 Minuten lang. Das alles werden wir hier in die Folge einbauen. Nächste Woche dann wieder gewohnt mit uns beiden hier am Start. Also, keine Angst, wir sind vorbereitet, haben so ein bisschen vorgearbeitet sozusagen. Ich konnte letzte Woche einen Tag vor der Premier League in Berlin mit Dimitri van den Berg sprechen, mit Michael Smith und Michael van Gerven, jeweils so 10 Minuten lang. Also waren intensive Gespräche, hat echt Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend. Die Aussagen gibt's gleich. Bevor es losgeht, wie immer noch die Info, ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören, bei meinsportpodcast.de, Spotify, Apple Podcasts, natürlich auch bei Sport1 auf der Homepage und in der App. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne ein Abo und am besten auch noch 5 Sterne. Dazu die Einladung, wie immer, zu unserem Discord-Channel ist in der Folgenbeschreibung enthalten und für exklusive Bonusfolgen kommt einfach rüber zu Patreon. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir mal starten, gehen wir chronologisch vor. Lohnt sich sicherlich diesen ganz besonderen Premier League Spieltag aus deutscher Sicht, weil er eben in Berlin stattfindet, nach vorne zu stellen. Premier League Spieltag Nummer 9 in der Mercedes-Benz Arena am Donnerstagabend. Fast 10.000 Zuschauer waren in der Arena am Start. Johnny Clayton hat den Abend gewonnen, gewinnt gegen die momentan 3 besten Spieler der Welt. Zunächst schlägt er Michael van Gerven im Decider mit 6:5, gewinnt dann jeweils 6:4 gegen seinen Landsmann Gervin Price und gegen Michael Smith. Es war ein ganz wichtiger Sieg im Rennen um die Playoff-Teilnahme, denn Johnny Clayton lag ja nur auf Platz 7, jetzt ist er 5. und hat damit jetzt wieder alle Chancen, da auch tatsächlich dann sich für die Playoffs zu qualifizieren, also ein richtungweisender Erfolg für The Ferret. Und auf der Pressekonferenz nach seinem Triumph von Berlin haben wir ihn auch gefragt, warum es denn bislang nicht so gut lief.
You know, the field this year is absolutely fantastic. So was last year, so was the year before. So I genuinely don't know. They're just not going how I want them to go. And you know, hopefully it's the second half of this season and I can put things right.
Also Johnny Clayton hat erstmal klar gemacht, das Gefühl, das er dieses Jahr hat, ist genauso fantastisch wie im vergangenen Jahr und wie im vorletzten Jahr, als es ja für ihn jeweils richtig, richtig gut lief in der Premier League. Wir erinnern uns alle, Premier League Champion 2021, Johnny Clayton, und er war der Ranglistenerste nach 16 Spieltagen im Vorjahr, hat dann aber lustigerweise natürlich in Berlin gegen Johnny Clayton diese herbe Niederlage erlitten im Halbfinale, kam also jetzt vielleicht nicht mit den besten Erinnerungen im Gepäck zurück nach Berlin und hat diese Erinnerungen, diese bösen Geister jetzt aber sozusagen weggewischt mit einem fantastischen Abend. Wir haben dann aber natürlich nochmal nachgefragt, was ist denn los, gibt es denn Erklärungsansätze dafür, dass einerseits das Gefühl so gut ist, die Leistungen jetzt aber noch nicht so gut waren, beziehungsweise jetzt gerade nach diesen 3 Viertelfinalpleiten in Folge, nach dieser Auftaktniederlage auf der European Tour in Leverkusen, in diesem ganz schwachen Match gegen Ryan Meikle, wie dann jetzt auf einmal dieser krasse Leistungsunterschied gleichzeitig erklärbar ist, weil er jetzt natürlich da in Berlin wirklich eine Sahneleistung hat abreißen können an dem Abend. Er hat so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht an der Underdog-Rolle liegt. Er fühlt sich da offenbar ganz wohl, also wenn er nicht favorisiert ist.
Yeah, maybe I play better darts if I'm the underdog. And listen, it is what it is. You know, it's only me that can put things right. Nobody's going to help me along the way. So hopefully I can, you know, flip that switch and get the old Johnny Clayton back.
Also Johnny Clayton will den alten Johnny Clayton, den er jetzt in Berlin gezeigt hat, den er da rausgeholt hat sozusagen, den will er jetzt konstant beibehalten. Der erste Schritt ist auf jeden Fall gemacht in Richtung auch Playoffs der Premier League. Johnny Clayton gewinnt in Berlin, schnappt sich 10.000 Pfund Preisgeld, 5 Punkte für die Tabelle, ganz wichtig, und einen Berliner Bär als Trophäe. Also das war ein ganz lustiges Ding und er sprach dann am Ende von der buntesten Trophäe, die er jetzt wohl im Trophäen Schrank hat. Blicken wir auf die anderen Spieler und Spiele vom Donnerstagabend in Berlin. Also wir können ja mal chronologisch vorgehen. Wir hatten Viertelfinale Nummer 1 zwischen Dimitri Vandenberg, der richtig gut anfängt, war auch für ihn ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den Bullyboy Michael Smith. Dimi gewinnt das erste Leg und hat dann 3 klare Chancen 2-0 in Führung zu gehen, aber kann das nicht nutzen und verliert dann den Faden völlig. Am Ende mit 3-6 gegen Michael Smith. Eigentlich war geplant, dass Dimitri Vandenberg zum Interview dann auch bereit steht, obwohl er als Losing-Spieler natürlich, also Spieler, die verloren haben, werden ja sehr selten dann zu Interviews geladen in den Presseraum, aber Dave Allen hatte vorher gesagt, ja, er versucht das mal, dass Dimitri Vandenberg reinkommt, weil er natürlich für die vielen deutschsprachigen Medien, die dort waren in Berlin, ein besonders interessanter Ansprechpartner ist, weil er eben Deutsch spricht, und dementsprechend hat Dave Allen das angekündigt, dass Dimitri dann vorbeikommen soll. Das hat dann aber kurzfristig nicht geklappt, weil er wohl sehr, sehr enttäuscht war. Er ist dann irgendwie da mit so einer Plastiktüte von dannen gezogen und war dann in der Berliner Nacht sozusagen verschwunden. Also Dimitri Vandenberg schwer enttäuscht über diese Auftaktniederlage gegen den Bullyboy Michael Smith. Viertelfinale Nummer 2 war dann ein tolles, hochklassiges Spiel. Gerade am Anfang, da waren 10 Darter dabei, da waren 12 Darter dabei von Nathan Aspinall und Chris Doby. Doby verliert am Ende erneut. Das ist nicht das erste Mal, dass er mit einem wirklich krassen hohen Average an die 100 Punkte ein Premier League Spiel verliert. Keine Punkte für ihn. 4-6 gegen Aspinall, obwohl eben Chris Doby nicht viel falsch gemacht hat. Viertelfinale Nummer 3 war dann der erste große Auftritt von Johnny Clayton an diesem Abend. Verdienter 6-5-Sieg gegen Michael van Gerven. Am Ende brauchte er nochmal einen Break. Er hätte es sich einfacher machen können, aber hat so ein paar Chancen liegen gelassen zur Mitte des Spiels. Im Decider dann allerdings ist er der bessere Mann und holt sich eben mit dem Break gegen die Nummer 1, die klare Nummer 1 der Premier League, diesen Sieg und den Halbfinaleinzug. Viertelfinale Nummer 4 war dann das Duell zwischen Peter Wright, dem abgeschlagenen Tabellenletzten, und Gervin Price, der aktuell so stark spielt. Anfangs so ein bisschen verkehrte Welt entgegen des Trends, lag Wright vorne, hatte wirklich gute Momente, gute Minuten erwischt gegen Gervin Price, verfiel dann aber nach zwischenzeitlicher Führung in alte Muster und geht am Ende dann wirklich mit 3-6 unter. Hinten raus war es dann der Peter Wright, den wir jetzt leider im Verlauf der diesjährigen Premier League viel zu häufig gesehen haben. Dazu haben wir auch Peter Wright dann, oder dazu wurde Peter Wright dann auf der Pressekonferenz auch gefragt, was ist denn passiert, hat Christian ihn gefragt, dass es da dann auf einmal wieder in alte Muster gelaufen ist.
Obviously I didn't hit enough trebles and I didn't finish, I don't know what finish I had.
66,
I missed the way team. But you know, it's like stupid things. When I was going for the double 18, it's like, well, I've hit this twice already to win 2 legs, and this one's easy. I didn't give it enough oomph, and then I stepped back because I wasn't able to dart correctly, and I thought, don't just throw it, give it 100%, and it didn't go in. But there you go. And then, obviously, Gezi's on form at the moment, full of confidence, and that's why he punished me and went on to win the match.
Also Peter Wright mit einer sehr guten, sehr treffenden Analyse, dass er am Ende dann einfach von einem formstarken Gervin Price besiegt wurde, da konnte Peter Wright dann offensichtlich auch nicht mehr erneut switchen. Also er hat ja gut angefangen, dann eben schlecht weitergemacht, aber es gelang ihm nicht, dann wirklich wieder diese guten Anfangsminuten konservieren zu können. Dafür ist dann natürlich auch die Distanz einfach nicht lang genug. Also Gervin Price gewinnt diese Partie am Ende souverän mit 6-3, auch mit einem Average von Gervin Price, den wir aktuell gewohnt sind, 100 plus waren es am Ende für den Iceman. Er spielte sich somit ein rein walisisches Halbfinale, zunächst aber ein rein englisches Halbfinale Nummer 1. Michael Smith gegen Nathan Aspinall, wieder ein tolles Niveau von beiden. Also Aspinall hatte einen super Abend, wirkt am Ende auch echt enttäuscht. Also ich glaube, der hatte an diesem Abend wirklich, beginnt durch seinen Erfolg gegen Doby mit 103 im Average, echt das Gefühl, dass er vielleicht dann auch selbst einen Tagessieg hätte erringen können. Martin Schindler, der vor den Halbfinals auf der Bühne war in Berlin und ich glaube Wayne Mardell war es, der ihn befragt hat, interviewt hat und von ihm gefragt wurde, wen er denn jetzt als Favoriten einschätzt. Und der hatte auch Nathan Aspinall gesagt. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl bei ihm, weil er echt einen guten Touch hatte. Hat er auch im Halbfinale mehrheitlich gehabt, aber der Bully Boy war den Ticken besser und den Ticken konsequenter, setzt sich mit 6-4 durch und qualifiziert sich damit fürs Finale von Berlin. Unter anderem eben dieser hauchzart verpasste 9-Darter sicherlich, wenn wir jetzt über den Bully Boy sprechen, so der Moment des Spieltags. Also da fehlte wirklich ganz, ganz wenig. Das war einer vielleicht der am knappsten verpasste 9-Darter überhaupt von Michael Smith. Halbfinale Nummer 2. Dann das angesprochene walisische Duell Johnny Clayton gegen Gervin Price. Am Ende gewinnt Johnny Clayton mit 6-4 und dieser Sieg hat ihm richtig gut getan. Das hat man auch gespürt. Auch im Nachgang auch hat das auch mal angesprochen. Gervin Price, jemand, der ihn jetzt häufig, ich sag mal, den Allerwertesten versohlt hat zuletzt. Jetzt konnte Johnny Clayton zurückschlagen und Gervin Price hat ja auch nicht schlecht gespielt. Ne? Steht am Ende auch bei 99 Punkten, das ist so sein Standard, ne? Den unterschreitet er aktuell eigentlich gar nicht. Und er war auch trotzdem relativ gelöst. Die Niederlage konnte er verschmerzen, das hat man ihm angemerkt, gerade auch, weil er ja mit Johnny Clayton wirklich eine gute Freundschaft verbindet und wenn er eine Niederlage verschmerzen kann und wenn das einem Gegner gönnt, dann ist es wohl sein Landsmann. Kommen wir zum Finale zu sprechen. Johnny Clayton konnte dann den Schwung mitnehmen gegen den Bullyboy Michael Smith. Am Ende setzt er sich mit 6-4 durch in diesem Finale. Sah erst richtig gut aus für Clayton, der dann Smith aber wieder reinlässt. Und dann gab es so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zieht der Bullyboy davon und hinten raus war es dann trotzdem wieder Johnny Clayton. Also war eine spannende Begegnung. Am Ende sind 6 Punkte weniger im Average, die Johnny Clayton hat als der Bullyboy und trotzdem gewinnt er dieses Spiel, weil er gerade auch hinten raus dann einfach sehr, sehr kompromisslos gespielt hat mit dem 120er Checkout zum Match. Tolles Finish, erster Matchstart, sitzt direkt in der Doppel 20. Johnny Clayton am Ende also 5 Punkte reicher und 10.000 Pfund für die Porto-Kasse. Also wirklich jetzt ein Erfolg, der auch diese gesamte Liga spannend der macht. Wir gucken mal drauf auf die Tabelle. Michael van Gerven bleibt also stehen mit 25 Punkten, aber trotzdem weiterhin ganz locker da vorne und er wird natürlich die Playoffs erreichen. Das ist logisch. Es sind jetzt noch 7 Spieltage zu absolvieren und ich sehe bei aller Liebe nicht, wie er da ja auch nur auf Platz 3 abrutscht. Also das höchste der Gefühle könnte sein, dass Gervin Price, der ja noch ein Ticken formstärker aktuell zu sein scheint, ihn noch abfängt. Und dann würde Michael van Gerven aber als entspannter Zweiter nach London reisen. Gervin Price ist Zweiter, es sind 5 Punkte Rückstand nur noch, hat jetzt also 2 Punkte gut gemacht, hätte noch mehr Punkte gut machen können, aber ein Halbfinale bringt dann eben nur 2 Zähler. 20 Punkte also beim Iceman. Der Bullyboy Michael Smith hat 15 Zähler, springt von 4 auf 3 vorbei an Nathan Aspinall, der ist allerdings noch punktgleich, hamstert weiter seine Punkte, nur 2-mal ausgeschieden in der ersten Runde und damit nur 2-mal punktlos geblieben. Das kann nur Michael van Gerven von sich behaupten. Ansonsten auch Price, auch Smith mindestens schon 4-mal in der ersten Runde raus. Nathan Aspinall allerdings hat noch keinen Tagessieg und den wird er dann vielleicht auch noch brauchen, ne? weil irgendwann dann wird auch Nathan Aspinall vielleicht dann mal so 2 Abende in Folge punktlos bleiben. Bei dem Teilnehmerfeld kann ich mir das eigentlich nicht anders vorstellen und dann wird es eben ganz, ganz eng, weil auch Johnny Clayton da jetzt richtig drückt mit 12 Zählern auf 5. Chris Doby rutscht einen Platz nach hinten auf die 6 mit 10 Punkten. Dimitri Vandenberg hat 9 Punkte, auch einen Platz nach hinten abgerutscht. Und Peter Wright, der zieht einsam ganz am Ende der Tabelle seine Kreise mit 2 Punkten. Und mit Peter Wright oder von Peter Wright haben wir jetzt auch noch ein paar Stimmen gehört. Das war wirklich auch cool, dass er sich trotz der Niederlage eben anders als Dimi jetzt in dem Fall gestellt hat und da den Journalisten vor Ort Rede und Antwort stand, und da kam wirklich was Interessantes bei rum. Er war sich nämlich auch trotzdem sicher, obwohl er diese schwierige Phase hat, dass es schon bald besser laufen wird. Und da haben wir natürlich nachgefragt, was macht ihn denn so sicher, dass es bald besser laufen wird?
Because I know what I'm doing in practice. I'm practicing really well, and just once that transfers up to, onto the main stage, then I can do it.
Also das Training scheint richtig gut zu laufen, sein Pensum ist gut und er hat da einen guten Touch, und sobald er das transferiert bekommt auf die Bühne, wird es wieder deutlich besser laufen und wir werden den alten Peter Wright, der 2 Weltmeistertitel hat erringen können, wiedersehen. Da ist sich Snakebite sehr, sehr sicher. Natürlich durfte auch eine ganz bestimmte Frage nicht klären, wenn man schon mal Peter Wright gegenübersteht, und zwar die Frage nach den Darts. Christian hat ihn ganz konkret das gefragt, was er sich jetzt auch schon häufiger mal hier im Podcast gefragt hat. Warum nutzt er denn nicht einfach die Darts, mit denen er 2-mal die Weltmeisterschaft hat erringen können? Dazu Peter Wright.
Because I've actually changed my throwing style. Instead of standing to the side, I'm now standing like this because I want to... Because when you stand to the side here, when I go like that, all this is like tight. Now when you go over, especially like for a double 10 and stuff like that, so it's really tight. Me leaning over, giving me a backache as well, getting older. So it's only since last European I played, stood foot forward there. So I ain't got no, so it's just learning the balance and the weight of the dart. At a release, and I think now I've got, it's like learning darts game again for me, to be honest. So, but I think it's going to pay off in the future, because it's going to be a nice straight throw, no tension on the arm or nothing like that. So that's what I'm looking at.
Also das war wirklich eine hochinteressante Minute, die Peter Wright da zum Besten gegeben hat. Also wenn ihr euch das mal im Video anschaut, das gibt es ja auch bei YouTube beim Kollegen Phil Bass zum Beispiel zu finden, da sieht man, wie Peter Wright das wirklich auf die Frage von Christian ganz, ganz deutlich macht. Also wie er sich da hinstellt und anhand seines Arms zeigt, wie er seinen Wurfstil gerade dabei ist zu verändern. Und das braucht eben die Zeit. Das kriegt er wohl dann offensichtlich auch schon in gute Darts, in gute Scores umgemützt im Training, aber eben noch nicht auf der Bühne. Er verändert seinen Wurfstil, weil er einfach älter wird, weil er Schulter und Rücken entlasten möchte. Deshalb macht er das, und er sagt auch ganz ehrlich, es ist für ihn aktuell so, als müsste er ein Stück weit das Dartspiel neu erlernen, und das erscheint mir jetzt auch kein ganz so schlechter Grund zu sein, warum es da bei ihm aktuell so schleppend läuft. Es gab ja zumindest jetzt 2 Siege, also einen Viertelfinaleinzug auf der European Tour dann in Riesa. Dazu gehöre ich aber auch die aktuell übliche Klatsche gegen MVG. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber ja, das scheint ja zumindest mal ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung zu sein. Stichwort richtige Richtung, die will er vor allen Dingen dann eingeschlagen haben, wenn es darum geht, richtig viel Preisgeld zu verteidigen. Und das ist ja beim Matchplay der Fall in wenigen Monaten. Also im Sommer in Blackpool, da hat Peter Wright jetzt schon den Fokus drauf gerichtet. Da wird es dann entscheidend sein, dass er wieder in die Ergebnisse kommt, hat er gesagt.
Well, just start winning again, it'd be nice. But I don't need to win until match play. So that's the main thing.
Also Peter Wright muss nicht gewinnen, Zitat, bis zum Matchplay. Also da macht er sich jetzt dann erstmal keinen großen Druck, was die Ergebnisse betrifft. Er hat auch noch gesagt, das haben wir jetzt hier nicht mehr im Ton, aber er hat auch gesagt, dass er schon noch daran glaubt, auch jetzt tatsächlich in der Premier League noch was ausrichten zu können, wenn es denn Klick macht. Also irgendwie mit 2 Tagessiegen wäre er dann natürlich auch wieder im Rennen um die Playoffs. Aber ich halte das Stand jetzt für utopisch. Ich glaube, er ist einfach so weit hinten dran im Vergleich zu den anderen Spielern, die eben nicht diese Probleme haben, die eben nicht dabei sind, den Wurfstil neu zu erlernen, da was Neues zu machen, dass sich das eigentlich nicht ausgehen kann. Also ich glaube, da rinnt ihm jetzt auch einfach die Zeit davon. 2 Punkte, 8 Erstrundenniederlagen, nur 1 Sieg aus 9 Spielen, aus 10 Spielen, sind einfach viel zu wenig. Und auch die anderen werden ja punkten, zwangsläufig an jedem Spieltag. Und dementsprechend glaube ich nicht daran, dass Peter Wright da jetzt so eine Leistungsexplosion hinlegen wird. Gut, bevor wir jetzt den Haken hinter die Premier League machen, noch kurz der Blick auf die nächsten Spiele. In Birmingham wird gespielt an diesem Donnerstag, Nacht Nummer 10. Es geht los mit Michael van Gerven gegen Chris Dobie, danach Aspinall gegen Clayton, die 4 gegen die 5. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Begegnung. Da gibt es die Riesenchance für Johnny Clayton, bis auf einen Zähler ranzukommen an Nathan Aspinall. Also aus eigener Kraft kann er einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Playoff-Chancen oder hinsichtlich der Vergrößerung der Playoff-Chancen machen. Partie Nummer 3 dann Dimitri Vandenberg, der steht auch unter Druck, bekommt es allerdings mit dem aktuell so starken Gavin Price zu tun. Und hinten raus dann noch Peter Wright gegen Michael Smith. Das also die Partien von Birmingham. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir den Sprung von Berlin nach Riesa. Das sind gut 2,5 Stunden mit dem Auto. Die haben die Premier League-Spieler dann eben am Freitag antreten müssen nach Riesa, gut 170 Kilometer. Riesa jetzt nicht der beliebteste Spielort, aber diesmal ist es gut, dass man es mit Berlin sozusagen connected hat, weil dann zumindest diese 7 Premier League-Spieler, Chris Dobie war ja nicht qualifiziert, hatten sie es dann nicht so weit und konnten dann eben die 170 Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Also der Freitag fand noch ganz ohne Premier League-Teilnehmer statt, weil Dobie eben sich nicht hat qualifizieren können vor ein paar Wochen. Nathan Aspinall war der Einzige, der dann am Samstagnachmittag, allerdings an dem letzten Spiel schon ran musste. Alle anderen wurden in die Abendsession verteilt. Es war das 3. Turnier auf der European Tour in diesem Jahr und innerhalb von 5 Jahren hat Gavin Price dieses Turnier jetzt schon zum 4. Mal gewonnen. Also Gavin Price spielt sehr, sehr gut, sehr, sehr kompromisslos, wenn es nach Sachsen, nach Riesa geht. Im Traumfinale gewinnt er gegen Michael van Gerven mit 8:4. Am Ende fehlte nur dann ein knapperes Ergebnis, um wirklich am Ende von einem Megamatch zu sprechen. Dafür war es dann am Ende fast ein bisschen zu deutlich. Gavin Price, der extrem stark gescored hat, sehr kompromisslos war beim Wurf auf die Doppel, fast an die 106 Punkte kam im Average. Michael van Gerven 5 Punkte schlechter. Das hat dann eben nur für 4 Legs gereicht. Price gewinnt dieses Turnier und damit weitere 30.000 Pfund Preisgeld. Und er hat sich am Ende auch bei den deutschen Fans bedankt, hat auch erstmal natürlich ganz klar von einem überragenden Turnierverlauf gesprochen und auch von einem tollen Finale, wo eben nur eine etwas bessere Leistung von Michael van Gerven dann so dieses absolute Traumfinale vielleicht verhindert hat. Wir hören mal rein.
Yeah, I know I'm playing well and I'm putting players under pressure. If they hit their doubles and no, they keep scoring me, then they can beat me. But like you said, Michael wasn't at his best today. He missed a couple of doubles, which those crucial doubles got to go in if you want to win tournaments. And yeah, thankfully for me, I've been scoring well. Those lucky doubles, not lucky, but crucial doubles have been going in. And on a different day, it could be a different score. But I'm sure it was a great game for all the crowd. And Michael's a great player and he'll come back. So I'm happy to win this one.
Also Gavin Price überglücklich, hat dann zugegeben, dass eben er derjenige war, der dann diese crucial, diese entscheidenden, wichtigen Doppel dann häufiger getroffen hat als Michael van Gerven. Deshalb gewinnt er dann am Ende auch mehr oder weniger souverän. Gavin Price, der dieses Turnier im Gesamten aber hochverdient gewinnt. Nur gegen Rob Cross im Viertelfinale hat er einen Schnitt von unter 104 Punkten gespielt. Ansonsten wirklich immer dieser unglaublich astronomische Standard. Es waren 6-3 gegen den Smudger Ross Smith, 104 Punkte, dann 106 gegen den starken Mike de Decker im Achtelfinale. Dann gegen Rob Cross, da so ein bisschen durchgezittert kann man gar nicht sagen, weil Rob Cross noch mehr Probleme auf die Doppelfelder hatte und dementsprechend dann am Ende sogar noch unter die 90 Punkte im Average gerutscht ist. Aber da dann eben auch Gavin Price mit ein paar Fehlern und da hätte Rob Cross tatsächlich mehr rausmachen müssen. Danach war es dann für Gavin Price mehr oder weniger echt eine gemähte Wiese im Halbfinale in 7-2 gegen Dirk van Dijvenbode. Da hatten wir ja in der Woche zuvor noch die Matchdarts, die Championship-Darts für van Dijvenbode im Finale gegen Price in Leverkusen. Diesmal Gavin Price mit den 106 Punkten im Average 16 Punkte besser als Dirk. 7-2 Sieger im Halbfinale und dann eben das 8-4 gegen Michael van Gerven. Also überragende Leistung von Gervin Price. Eine tolle Leistung allerdings auch wieder von Michael van Gerven, weshalb wir hier zu Recht vom Traumfinale dann auch sprechen konnten. Ne? Also Michael van Gerven gegen Price, das sind die formstärksten Spieler aktuell. Der Turnierverlauf von van Gerven allerdings nicht ganz so kompromisslos wie der von Price, denn van Gerven hätte gut und gerne in Runde 2, also im Auftaktmatch am Samstagabend, rausgehen können. Er hat 2 Matchstarts überstehen müssen gegen den Kanadier Matt Campbell, kommt am Ende so gerade noch durch, Zittersieg für ihn. Dann sind es 2 klare Siege am Sonntagnachmittag und Abend gegen Jose de Sousa 6-1, gegen Peter Wright 6-0 und dann ist es im Halbfinale. Zunächst eine 4-0-Führung gegen den deutschen Martin Schindler, am Ende ist es ein 7-4. Martin kam dann nochmal richtig gut zurück nach diesem krassen Start, diesem sehr, sehr kompromisslosen Start von van Gerven. Dieser Start rettet ihm dann auch den Sieg, ansonsten hätte es gut und gerne auch ein richtig enges Match werden können. Van Gerven so also im Finale, ohne jetzt viele Lecks abzugeben. Am Sonntag dann allerdings gegen Price nur 2. Sieger.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Wir haben im Vorfeld, oder besser gesagt, ich habe im Vorfeld einen Tag zuvor, Christian war dann noch nicht in Berlin, ein Interview auch mit Michael van Gerven führen können. Also 3 Gespräche, Vandenberg, Smith und van Gerven. Van Gerven macht jetzt hier den Anfang. Wir haben jetzt die einzelnen Antworten einzeln rausgeklippt, weil es natürlich auf Englisch ist, werden das dann ganz ein bisschen kurz übersetzen, ein bisschen was dazu sagen und wir hoffen, euch gefällt's. Es ging jetzt vor allen Dingen auch weniger um den ganz aktuellen Ist-Zustand, sondern auch einfach mal um so ein kleines Zwischenfazit nach den ersten Monaten mit den ersten Euro-Tours, mit den ersten Pro-Tours, mit den UK Open und natürlich mit der Premier League, aber gerade deshalb ist das Gespräch auch relativ zeitlos. Wir können euch das jetzt abspielen. Frage Nummer 1 ging um die aktuelle Form von ihm. Wie fühlt er sich? Wie ist die Lage bei Michael van Gerven?
Between 90 and 95%. Still some points where I think I can produce better, I think. Especially my doubles early. Like last week I lost to Gura Price and last week as well in the Premier League where I had the chances when I was in front, when I missed doubles to make them even harder, and then when you give someone confidence, yeah, of course they're going to start playing well. So I need to make sure I develop that a little bit better, but yeah, still got a few weeks left till the finals.
Also Michael van Gerven fühlt sich bei 90-95%, sagt er. Und gerade weil wir wissen, er ist sehr selbstkritisch, ist das schon eine stattliche Aussage. Ne? Also er scheint sehr selbstbewusst zu sein. Hat aber auch gesagt, so ein paar Doppelfehler macht er dann doch zu viel. Also gerade Gervin Price würde die dann eben sehr kompromisslos ausnutzen. Und er hat es ja so ein bisschen gejinxt, wenn man so will. Ne? Denn das Interview haben wir geführt am Mittwoch, 1, 2, 3, 4 Tage später am Sonntagabend gegen Gervin Price im Finale von Risa war es exakt genau so. Frage Nummer 2 dann bezog sich auf ja, ein generelles Fazit mal der ersten drei Monate und auch einen kleinen Ausblick. Wie steht's da bei MVG?
Ups and downs. I think I did really well in the UK Open. I think on the to lose a final is always disappointing, but when you miss your chances, then there's someone else there to grab them. And of course, you don't want to put yourself in that position, but that's how it is. Do you know what I mean? You can do a lot against it. That's the way how darts goes sometimes. And I won also 2 weeks ago Pro Tour, so we start to get somewhere. So I've been really busy the last the last 8-9 weeks. So I'm looking forward to keep that going. And next week I'm gonna have a weekend off. I'm not in Munich, so I'm gonna celebrate Easter at home with the kids and then relax a bit.
Michael van Gerven spricht von Ups and Downs, Höhen und Tiefen, hat die UK Open explizit hervorgehoben, wo er sehr gut gespielt habe. Natürlich dann allerdings dieses verlorene Finale, eine große Enttäuschung gegen Andrew Gilding, aber nichtsdestotrotz haben wir ja hier auch im Podcast gewürdigt. Er hatte da unfassbar krasse Auslosung und trotzdem ist er ins Finale gekommen mit sehr, sehr tollen Leistungen. Im Finale dann allerdings die Niederlage gegen Andrew Gilding. Da habe ich nochmal nachgehakt, war das eine der härteren in seiner Laufbahn bisher, und dazu hat er Folgendes gesagt.
Yeah, it was definitely a tough draw. Most of them were all top 16 players, a couple of Premier League players that defeated on the way, and then to lose a final, of course that can happen. I thought I could make it even difficult in the final, but I wasn't capable of doing enough. But I had my chances, and when you don't take it, what I just said before as well, they're gonna make it really difficult. And with all due respect, Andrew Gilding threw three fantastic, good last legs on the end of the game, and fair play to him.
Also er hat hier jetzt auch nochmal die Chance genutzt, um Andrew Gilding seinen Respekt zu zollen. Sprach eben von dieser harten Auslosung und dann natürlich diesem bitteren Finalausgang, wo er die ganze Zeit vorne lag, dann aber ein paar Doppel liegen gelassen hat und Andrew Gilding das dann aber auch ausnutzen konnte. Also ja, fand ich durchaus interessant, dass er explizit auch im Vorfeld schon, ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe, die UK Open angesprochen hat. Also bewertet er im Nachgang auch dann eher positiv, obwohl es natürlich dann ein Downer war mit diesem Sensationsfinale gegen Andrew Gilding, der dann eben den Titel da hat holen können. Ansonsten hat er eben auch schon in einer Antwort darauf angesprochen, dass er jetzt zuletzt ein Proto gewonnen hat. Hatte er jetzt auch lange Zeit nicht. In Hildesheim ist es ihm gelungen. Und darauf habe ich ihn auch nochmal angesprochen, habe ihn auch gefragt, war das jetzt nochmal so ein kleines Statement auch, um zu zeigen, ja, hier, ich bin auch bei den kleineren Turnieren wieder stärker und lass euch da jetzt auch nicht freie Bahn.
Yeah, but I don't have to make statements anymore, but you still want to win. You still want to win for yourself. That gives you confidence. That gives you also confidence towards the next Pro Tours. And to be fair, that day I didn't even play 100% well. But I was mentally really strong. So whenever I had to produce something on the right moments, I was able to do it. And that's what you want.
Also auch hier der selbstkritische Michael van Gerven, der sagt, ja, selbst da habe ich jetzt irgendwie gar nicht so mal ein A-Plus-Spiel gespielt, aber habe dann eben entscheidende Momente für mich entscheiden können. Statement war es aber nicht, das war ihm wichtig. Also Statements muss ein Michael van Gerven nicht mehr setzen, so seine Aussage. Angesprochen auf den Turnierkalender, der es ihm ja oder allen Spielern einfach auch schwer macht, jetzt irgendwie alles zu spielen. Wir wissen alle, er lässt auch ein paar Protos aus, hat jetzt eben auch angesprochen, dass er jetzt diese Woche in München Osterturnier nicht mitspielt, da dann lieber eben Zeit mit der Familie verbringt. Darauf habe ich ihn dann auch nochmal angesprochen und er hat auch schon angekündigt, er wird zwei weitere European Tours auch auslassen im weiteren Jahresverlauf.
Yeah, it's really full calendar. I'm not playing a few Euro Tours. I'm not going to play this one. I'm not going to play Cinderfinger because I'm going to New York for the World Series a few days earlier. And I'm skipping, I think, one more later in the season, but that's it. And of course I skip a few Pro Tours, but that's normal. If I do everything, I don't want to have a day at home anymore. So you need to find the right balance for yourself to make sure you're fresh most of the times, and that's what you have to aim for. And of course it's not always going to work, but yeah, sometimes you also need to spend some time with the family.
Also Michael van Gerven unterstreicht hier ganz deutlich, warum er dann auch gerade normale Players Championship Events häufig nicht spielt, weil er eben noch Zeit für die Familie haben will und das auch braucht, um dann eben auch, ja, da jetzt irgendwie nicht den Draht zu verlieren. Ne? Ist ja auch irgendwie verständlich, dass jetzt gerade die Premier League Spieler, die so viel auf Achse sind, auch immer mal wieder was auslassen. Bei Michael van Gerven sind es also 3 Eurotours sogar, die er auslässt. Das ist sicherlich eine neue Info. Über München wussten wir alle Bescheid. Sindelfingen wird da auch nicht dabei sein und ein weiteres Turnier von diesen 13 im Jahr. Gut, dann ging es im nächsten Ton um die Frage nach seinen konkreten Zielen für den Rest des Jahres. Wir wissen alle, so die erste Jahreshälfte steht im Zeichen der Nach-WM-Zeit, wo dann in viele Euro-Tours gespielt werden, viele Pro-Tours, die UK Open, klar, und dann irgendwann wird mit dem Matchplay die zweite, sehr, sehr intensivere Ranking-Major-Zeit eingeläutet. Wie sehen die Ziele von Michael van Gerven aus?
Still early in the year and there's still so many tournaments coming up, but my main target at the moment is tomorrow night. Tomorrow night is, I have to play well as well, and that's
so how match by match,
yeah,
week by week.
Match, but that's how I look into it, because no point to look oh, I want to win the Grand Prix, oh, I want to win. It's too far ahead. Your form is going to be totally different that time than now, so you need to look at game by game, week by week, simple as that.
Michael van Gerven also in bester Fußballtrainer-Manier. Wir gucken von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche. Also so ein Turnier wie der Grand Prix, wie das Matchplay, für ihn alles noch viel zu weit weg. Da verschwendet er noch keinen Gedanken ran. Aber ich konnte aus ihm entlocken, dass er schon einen Gedanken vor allen Dingen daran verschwendet, zurück auf den Weltranglistenplatz Nummer 1 zu stoßen. Das hätte er ja schaffen können im WM-Finale gegen den Bully Boy. Jetzt ist eben der Bully Boy vorne. Aber es ist ja auch kein so großer Rückstand. Es sind für Michael van Gerven, der ist die Nummer 3, auf Peter Wright noch 35.000 Pfund Abstand und auf Michael Smith dann so 135.000 Pfund Abstand. Und hat er gesagt, ja, so schwierig wird das eigentlich nicht sein. Wir hören mal rein.
It's not difficult at all. I'm not defending a lot as well. Let's say I did well in, I could have won the UK Open easy.
Of course.
Then it was only 100k in between. 100k, that's the game by winning the World Match Play and be runner-up. That's the 100k difference. So it's still my goal is to be number one before the end of the year.
Also vor Ende des Jahres will Michael van Gerven die Nummer 1 sein. Heißt konkret, er will zur Weltmeisterschaft als Nummer 1 anreisen. Das sind dann aktuell so 200.000 Pfund Rückstand im WM-Race. Also da wäre es dann von entscheidender Bedeutung, dass er ein paar große Ranking-Major-Titel holt und Michael Smith eben ein bisschen weniger. Ansonsten dürfte das zumindest auf jeden Fall nicht so einfach werden, wie er sagt. Stichwort Michael Smith, den zählt er natürlich auch zu seinen größten Rivalen, ist ja logisch als Nummer 1. Ansonsten wenig überraschend, den Iceman.
I guess he's playing in really good form, but he's like oh, most of the time the underdog. When someone else misses a chance, he's there straight away to grab it, and from there on he's not gonna leave you alone anymore. And it's not that he really created the game himself, but he anticipates really well on other people's behavior and play. So that's also a strength, of course, and I think he plays really good darts. Also, you can see in the Premier League, he already won 3 weeks as well. So, and of course, you always have a Michael Smith, who's a top-class player. Peter White is slipping off a little bit, but he will come back. So that's how darts is. That's how the way how it goes.
Ich fand es extrem spannend, was Michael van Gerven über Gervin Price gesagt hat. Also, da hat er sofort natürlich gesagt, er hat eine richtig gute Form, aber er würde auch häufig von den Chancen leben, die ihm seine Gegner geben. Also er dominiert Spiele nicht so häufig, sagt Michael van Gerven über Gervin Price, aber er reagiert extrem gut auf Fehler der anderen und das bezeichnet MVG natürlich auch als große Stärke von Gervin Price. Christian Rüdiger, mein Podcast-Kollege, hatte eine sehr klare Meinung dazu. In der Patreon-Folge hat dazu gesagt, ja, das sieht da anders. Also Gervin Price ist ja keiner, der nur reagiert und dann irgendwie davon lebt. Also sehe ich auch so, dann wäre Gervin Price auch nicht auf dem Niveau, auf dem er spielt, dann kannst du so James Wade-mäßig auch mal ein Major-Turnier gewinnen, aber dann kannst du nicht so konstant dann auch diese 100-plus Averages ins Board brennen. Gut, eine letzte Frage natürlich noch zu Michael van Gerven oder an Michael van Gerven, und zwar durfte ich Peter Wright nicht auslassen. Also die beiden haben eine große Rivalität natürlich, dadurch bedingt, dass Peter Wright ihn im WM-Finale vor ein paar Jahren geschlagen hat, dadurch, dass eben Peter Wright aktuell den besseren Track-Record bei den letzten Weltmeisterschaften hatte und dass Michael van Gerwen natürlich nicht so geschmeckt hat, gab da ja in der Vergangenheit immer die ein oder andere Spitze, hat er jetzt aber ausgelassen, ganz bewusst, um da einen ja sportlich so ein bisschen am Boden liegenden Peter Wright auch nicht noch zu demütigen, hat gesagt, er ist sicher, dass er natürlich zurückkommt und jetzt nicht bis in alle Ewigkeit 85 averages spielen wird.
Big rival is a big word, but of course he's not gonna keep playing 85 averages. Do you know what I mean? He's too good for that.
Also Peter Wright ist laut Michael van Gerwen auf jeden Fall zu gut für 85er averages. Michael van Gerwen also mit einer, ich sag mal, durchwachsenen Woche, ungewohntes Erstrundenaus bei der Premier League in Berlin und dann ein Finaleinzug in Riesa. Das Ding hätte er natürlich gerne mitgenommen, war ein gutes Turnier von ihm, hätte ganz früh zu Ende sein können, war es dann nicht. Klare, deutliche Siege gegen D'Souza und Wright, eben auch dann der Sieg über Martin Schindler im Halbfinale und das wäre dann jetzt auch die Überleitung, um über die deutschen Spieler dieses Wochenendes von Riesa zu sprechen. Martin Schindler, wie eben erwähnt, war am Donnerstag in Berlin, hat dort im offiziellen TV, in der offiziellen Übertragung von Sky Sports dann eben gesprochen, in dem Block zwischen Viertelfinale und Halbfinale, das fanden die deutschen Fans auf jeden Fall richtig cool, hat sich da wohl gefühlt, ich fand es ganz lustig, dass er da von Emma Payton war es, glaube ich, als Strausbergau nochmal angekündigt wurde, so nach dem Motto, ja, er wohnt ja noch da, also so wirkte das auf jeden Fall und bei Martin hat es, glaube ich, auch ganz kurz gerattert, ob er da dazu was sagen wollte, hat er aber nicht gemacht, weil wir wissen alle, er wohnt ja mittlerweile in Rottgau in Hessen, also hat eigentlich mit Strausberg, mit Berlin gar nicht mehr so viel zu tun, als dass es jetzt so ein Heimspiel wäre, für ihn dort auf der Bühne zu stehen, aber natürlich, also wenn Martin Schindler irgendwann mal in Berlin bei der Premier League als Spieler dabei ist, also den Walk-on, ich glaube, der würde richtig brennen vor gut 10.000 Leuten dort. Ja, das liest sich ganz gut an, sagen wir es so. Kommen wir zu seiner sportlichen Performance von Riesa. Es war ein tolles Turnier, einmal mehr von ihm. Und er steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale auf der European Tour. Es war ein von harten Gegnern gepflasterter Weg bis dahin. Direkt Auftaktspiel gegen Raymond van Barneveld, der auch lange Zeit in Führung lag am Samstagabend. Am Ende kann Martin es mit einem wirklich großen Selbstverständnis noch drehen. Also er ist nicht unruhig geworden und das hat ihm dann auch hier zum Sieg verholfen. Ich glaube, das ist genau so ein exemplarisches Spiel, was Martin vielleicht auch sogar im letzten Jahr noch verloren hätte gegen einen wieder starken Barney. Kommt er dadurch mit 6-4, kommt dann auch durch den Sonntagnachmittag und da besiegt der Nathan Aspinall auch wieder mit einem beeindruckenden Selbstverständnis. Toller Average von 100 plus Punkten gegen The Asp und ein weiterer 100 plus Average ist es dann gegen. Hier schafft das dann wirklich über ein tolles Timing, über tolle Momente. Aspinall bei 94 im Average, Schindler nur bei 91. Trotzdem gewinnt Martin die Partie mit 6-3, qualifiziert sich fürs Viertelfinale und schafft es dort erstmals dann noch eine Runde weiterzugehen, indem er Johnny Clayton, den Sieger von Berlin, die erste Niederlage nach mehreren Tagen und mehreren Siegen in Folge, nach 5 Siegen in Folge, beifügt. 102 im Average spielt er, gewinnt 6-3. Fantastische Performance von Martin Schindler. Und man hatte das Gefühl, vielleicht ist heute sogar der ganz große Wurf drin, aber was so ein bisschen dagegen sprach, das hatte ich vorher auch schon kommuniziert, ist mein Eindruck, dass dann natürlich jetzt die Spieler, die da im Halbfinale noch waren, zur absoluten Topklasse natürlich gehören mit Price, Van Gerwen als Gegner von Martin Schindler und dem erneut formstarken Van Dijvenbode. Also ich glaube, da konnte man jetzt nicht damit rechnen, dass Martin noch 2 Spiele gewinnt und wirklich hier sich zum European Tour Champion kürt. Das wäre ein bisschen vermessen gewesen. Dementsprechend geht er dann auch raus gegen Michael van Gerwen mit 4-7 nach einem 0-4 Start. Am Ende aber noch ein respektables Ergebnis erzielt. Aber da war van Gerwen auch einfach der bessere Mann. Das muss man so klar sagen. Ich denke, Learning für Martin auf jeden Fall. Er fühlt sich mittlerweile auf der Bühne so unfassbar wohl, das merkt man ihm an und das ist ein gutes Zeichen auch hinsichtlich seiner Ambition bei den ganzen Major-Turnieren. Er wird in diesem Jahr zum zweiten Mal dann eben bei den großen anderen Majors fernab der WM dabei sein, bei Matchplay und Grand Prix und ich denke, nachdem er da im Vorjahr zweimal Gervin Price hatte zum Auftakt, diesmal ein bisschen mehr Losglück wäre gut und dann wird er da das ein oder andere Spiel auch gewinnen, da bin ich mir fast sicher. Also ich glaube, das ist so einer der Spieler, den du aktuell auch nicht nicht haben möchtest, weil er eben nicht mehr nur auf dem Floor gut ist, sondern mittlerweile auch ein krass selbstbewusster Spieler auf den großen Bühnen. An Selbstbewusstsein würde ich sagen, mangelt es auch Gabriel Clemens nicht. Der war hocherfreut über seinen Sieg am Freitagabend gegen Simon Whitlock. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, denn er drohte jetzt nach den zwei Auftaktniederlagen bei den ersten zwei European Tour Events ein bisschen abzurutschen in den Races hinsichtlich Matchplay und Grand Prix. Anders als Martin ist er da nämlich alles andere als safe und dementsprechend war es ganz, ganz wichtig, dass er die Auftaktpartie gewinnt gegen Simon Whitlock. Ansonsten wäre er ja wieder mit 0 für die Rangliste, mit 0 Pfund für die Rangliste als Host Nation Qualifier hier rausgegangen aus Riesa. So sind es 2500 Pfund, weil er dann eben am Samstag verliert gegen Dirk van Dijvenbode. Aber das wichtige Spiel war das gegen Whitlock. Das zu gewinnen, vor allen Dingen nach einem 2-5 Rückstand, war ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für Gaga. Ganz wichtig war der Erfolg auch für Florian Hempel am Freitag. Der gewinnt gegen James Wilson in der Abendsession. Es war kein guter Auftritt, da müssen wir nicht drum rumreden. Das wird er selbst auch so sehen. Am Ende irgendwie ein Arbeitssieg eingefahren. Hauptsache gewonnen 6-4 mit 84 im Average. Am Samstag dann gegen Josh Rock am Ende 4-6 verloren. Da könnte man sagen, ja, 4-6 gegen Rock, das ist dann auch okay. Aber das Ergebnis ist krass beschönend, wenn man sich die Averages anschaut. Rock bei 93 Punkten, Hempel bei 79. Und was viele kritisiert haben, und das kann man durchaus so sehen, ist die Körpersprache von ihm. Also er ist ja immer schon einer gewesen, der jetzt auch relativ viel exaltierte Körpersprache hat und auch häufig dann so ein bisschen Unzufriedenheit zeigt, was aber jetzt gerade so in seinem ersten Jahr überhaupt nicht negativ für sein Spiel war. Jetzt allerdings hat man so ein bisschen das Gefühl, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er nicht so ein bisschen zu so einem Michael Smith wird in den Zeiten, wo der so krass ins Hadern gekommen ist. Also natürlich auf einem anderen Level, das ist auch logisch, aber ich glaube, das tut ihm final nicht immer gut, da so offensiv dann auch seinen Missfallen kundzutun. Das hat er eben dann auch bei beiden Matches, muss man sagen, auch gegen James Wilson wieder gemacht. Aber immerhin, Geld für die Rangliste, ganz wichtig, 2500 Pfund, auch wenn es darum geht, jetzt einfach am Ende des Jahres vielleicht irgendwie bei der WM dabei zu sein und eben die Tourkarte nicht zu verlieren. Ein Spieler, der die Tourkarte ganz neu hat und erst zum zweiten Mal überhaupt auf der Bühne gespielt hat, war Pascal Rupprecht. Zum zweiten Mal leider in der ersten Runde raus, verliert diesmal gegen Brandon Dolan, gewinnt allerdings anders als gegen Ross Smith auch ein paar Lecks. 3 Lecks hat er gewonnen gegen den Nordiren. Am Ende Dolan einfach souverän gespielt, Rupprecht aber jetzt auch nicht unzufrieden gewesen. Also ja, das ist dann auch einfach ein bisschen Lehrgeld, was er zahlt. Trotzdem, er spielt immer so einen standardmäßigen 90er, knapp über 90 Average und das ist ja auch erstmal ein schönes Statement. Ein schönes Statement hat auf jeden Fall noch ein anderer Spieler gesetzt, ein Spieler, der noch keine Tourkarte hat. Die will er sich dann hoffentlich in 2024 sichern. Die Rede ist von Nico Springer, der ein überragendes Turnier spielt. Zunächst gegen Scott Williams gewinnt mit 6-4, 99er Average, mal ebenso Scott Williams weggefiedelt. Und dann fiedelt er einen Spieler der Kategorie Premier League, aber sowas von aus dem Turnier. Am Samstag gewinnt er 6-1 gegen Dimitri Vandenberg. Also das war ein Statement, wo wir bei Statements sind. Unglaubliches Spiel von Nico, der gewinnt hier mit einem 91er Average am Ende so souverän gegen Dimitri, der natürlich wirklich schlecht gespielt hat. Und trotzdem, es ist dann einfach auch ein Ding, du spielst gegen einen so erfahrenen Topspieler und es ist dann, das sehen wir bei vielen anderen, trotzdem nicht einfach da, so das Spiel, das eigene Spiel durchzuziehen. Und das hat Nico gemacht, am Ende auch ein in der Höhe verdienter Erfolg für ihn. Im Achtelfinale geht es dann gegen Damon Hatter. Da habe ich durchaus schon noch eine Möglichkeit gesehen, vielleicht noch eine Runde weiterzukommen, aber Hatter hat es gut gemacht, gewinnt mit 6-3 und zieht ins Viertelfinale ein. Ohne jetzt irgendwie zu glänzen, Damon Hatter, ja, mit, ich glaube, jetzt im zweiten Viertelfinale in Folge auch gute Ergebnisse jetzt eingefahren, ohne dass er irgendwie so nach außen sticht, ist dann eben vielleicht für viele einfach ein langweiliger Spieler, wenngleich einfach ein toller, netter Typ und auch ein klasse Dartspieler, der einfach auch so einen gewissen Standard dann immer bringt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch einen Deutschen, über den wir sprechen müssen, der jetzt hier zum ersten Mal so richtig groß Erwähnung finden wird. Aber wir haben es ja schon angekündigt, es ist ein großes Talent und ich denke, das hat er unter Beweis gestellt. Der 18-Jährige, fast 2 Meter große, Liam Mendel Lawrence. Es könnte ein großer werden. Er gewinnt sein erstes Spiel auf einer Bühne überhaupt gegen Richie Burnett. Kleines Generation-Duell entscheidet er am Freitagnachmittag für sich, gewinnt 6-4 gegen den Prince of Wales, scheidet dann aus gegen Danny Noppert mit 6-5 im ersten Match am Samstagmittag und da hatte er sogar einen Matchstart auf Doppel 16, wäre ein High Finish zu einem Riesenerfolg gewesen. So bleibt es trotzdem ein großer Erfolg. Zweite Runde gespielt, stattdessen war er am Sonntag dann eben, also er war am Sonntag nicht mehr dabei, aber war stattdessen am Mikro als Experte bei The Zone. Gut, das also Liam Mendel-Lawrence, der jetzt ein Heimspiel haben wird, der Münchner. Am Osterwochenende ist er erneut als Host Nation Qualifier am Start. Kommen wir zu Spielern, die enttäuscht haben in Riesa. Da würde ich Joe Cullen nennen. Der hat weiter große Probleme, geht raus gegen Alan Suter. Außerdem müssen wir nennen Dimitri Vandenberg und Michael Smith. Also Dimi, wie gesagt, geht gegen Nico Springer mit 6-1 raus, ebenfalls 6-1 verliert. Der Bully Boy gegen Mike de Decker habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ihn eigentlich tatsächlich jetzt irgendwie auch mal wieder so einen richtig großen Run zugetraut. Er verliert gegen de Decker, der es wirklich kompromisslos gut zu Ende spielt mit 6-1. Auch da in der Höhe verdient, muss man sagen. Ne? Also hat viel ausgelassen, war aber zu keiner Zeit richtig im Spiel, liegt schnell 3-0 hinten und dann lässt das auch so ein bisschen geschehen. Und Michael Smith, ein Spieler, der aktuell, sagen wir mal so, mäßig zufrieden ist mit der aktuellen Performance, aber sich da auch keine Sorgen macht. Das habe ich rausgehört aus meinem Interview. Ihr könnt es jetzt hören. Auch hier drücken wir jetzt die Töne einzeln ab und hab viel Spaß dabei. Ich denke, auch da ist einiges Interessantes dabei. Auch dieses Interview mehr oder weniger zeitlos. Frage Nummer 1, die ich Michael Smith gestellt habe am Mittwoch vor der Premier League. Wie stressig war jetzt eigentlich die Zeit, die 3 Monate nach seinem WM-Sieg? Es war ja sehr medienintensiv und das kann ich mir auch alles als sehr, sehr stressig vorstellen. Hat er ja auch schon diverse Male jetzt gesagt, aber ich wollte es nochmal von ihm selbst hören.
Yeah, it still is now. But literally straight after the Worlds winning that, I think 2 days later I was in Germany for the Pro 7. Day after that I was in Bahrain playing the tournament out there and it's been non-stop. So these last couple of months I've been up and down with form, not being able to practice as much as I'd like, but now it's kind of settling a bit, so I finally got back on the practice board now, so hopefully you start to see it paying off again.
Also so langsam beruhigt es sich wieder, hat jetzt nochmal zurückgeblickt. Es war natürlich dann für ihn wirklich unmittelbar nach dem WM-Sieg viel zu tun. Er hat dann die Promi-Darts-WM bei Pro7 gespielt, danach in Bahrain dieses World Series-Event, das er auch gewonnen hat. Jetzt so langsam hat er wieder so ein bisschen mehr Zeit auch zu trainieren und hofft, dass sich das auszahlt. Wie oft war er denn eigentlich zu Hause nach der WM, wenn er schon sagt, dass er irgendwie ja so von A nach B hüpft und nach C, dann kann ich mir vorstellen, so viel Zeit hat er mit der Familie gar nicht verbringen können.
Maybe 3 weeks in the really? 3 months maybe, but it's part of the job and I want to be world champion. That was my 3rd chance. I've had 2 others where I lost, but yeah, I think my time was now and I have to deal with things that come with it as well. You gotta deal with the media, the attention, the filming, all sorts, but no, I think I'm doing well. I think I'm doing a decent job.
Also er hat das Gefühl, dass das auch sein muss. Also er klagt nicht, dass er nur 3 Wochen insgesamt zu Hause bei der Familie war.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Er wollte immer diesen Titel, diesen Status des Weltmeisters der Nummer 1 haben, hat er erreicht im 3. Anlauf und dann muss das auch sein, dann ist das der Nebeneffekt, über den er jetzt aber gar nicht mal bereit ist zu klagen, finde ich auch genau richtig. Das mag ich nicht, also jetzt mal abgesehen vom Darts oder so, wenn Leute dann so über sowas ihr Leid klagen. Ich meine, das ist ja klar, dass der Weltmeister medial extrem nachgefragt ist und dann sollte man das auch über sich ergehen lassen. Ich denke, das kann man verkraften, gerade wenn man natürlich auch fürstlich entlohnt wird und vor allen Dingen, wenn man dann ja auch dadurch neue Sponsoren an Land ziehen kann etc. pp. Also es gibt sicherlich schlechtere Statusse als Weltmeister zu sein und Michael Smith sieht das genau so. Wichtige Frage auch noch in Bezug jetzt auf die letzten Monate. Er hatte ja immer mal wieder so mit Wehwehchen zu kämpfen. Wir erinnern uns alle an dieses Spiel in Kiel gegen Nico Springer auf der European Tour, wo er sich irgendwie durchbeißt, wo er wirklich sichtlich mit Schmerzen gespielt hat.
I feel fine. Literally, my hand just started to swell up. It happened last year. I think it's just a reoccurrence from when I was 19. I slipped over at Christmas Eve and I broke both my hands. So I think it's just keep getting a reoccurrence, but maybe it only happens like once a year, maybe. I don't know if it's arthritis or if it's something else, but then I'll get a pain in my foot from gout and stuff like that. But no, it's just, I think it's just mainly stress for me from travelling. But now I don't drink fizzy pop anymore, nothing like that. I just drink water or fizzy water. And it seems like it's helping. It seems like I'm flushing everything out of my body. And it feels like I'm living more healthier now.
Hier finde ich es extrem spannend, dass er sagt, er trinkt jetzt keine kohlensäurehaltigen Getränke mehr, höchstens noch Wasser mit Gas. Und er fühlt sich so, als würde sein Körper ausgespielt. Und er hat eben das Gefühl, dass ja auf diese vielleicht ungesunde Lebensweise auch so ein bisschen ein paar Probleme zurückzuführen sind. Genauso wie eben diese viele Reiserei, dieser viele Stress. Und da scheint er aber auch auf dem Weg der Besserung zu sein. Also Weltmeister Michael Smith auf dem Weg der Besserung. Ich denke, so kann man es auch zusammenfassen, trotz jetzt dieser Niederlage gegen Mike De Decker und trotz des verlorenen Finals von Berlin. Aber Sorgen muss man sich um ihn, anders als jetzt zum Beispiel um Peter Wright, definitiv nicht machen. Die Frage, die natürlich auch jetzt, ich sag mal, auf der Hand liegt, ist natürlich die Frage nach dem Status als Weltmeister. Verspürt man da dann auch mehr Druck, tatsächlich auch allen gerecht werden zu wollen und tatsächlich dann auch immer die beste Leistung zu bringen, weil man ja auch so ein bisschen zum Aushängeschild der PDC geworden ist?
No, because was it 2 years ago, Gavin Price won the Grand Slam in the Worlds and he'd never made the top four of the playoffs in the Premier League, so it happens. If I don't make the top four, as long as I make a good account, but I'd love to be in the top, obviously made the top four, but for me it's just about competing and playing well, don't look at the pressure. And as you said, I'm world champion and world number one. So at the minute for me, I've completed that. I had 2 goals in life when I started playing. It was to be world number one, it was to be world champion. So I think for me, it's more motivation now to win more. And like I said, the last 3 months have been, it's been hard work. And it's not only just traveling and talking, it's about trying to plan your days out right and trying to plan other things, family life, work life, media. And I think I'm getting the hang of it now. So hopefully I can carry on, get myself motivated again.
Also, er verspürt diesen Extra-Druck in der Premier League nicht, bezieht sich da auf Gavin Price, der eben auch als Weltmeister und als Nummer 1 der Welt es nicht mal in die Top 4 geschafft hat und da geht er locker ran. Also er möchte gute Leistungen bringen und dann gucken, wofür es reicht, so sinngemäß. Ich finde es auch gut, dass er es so locker sieht, aber natürlich ist das auch immer ein bisschen geschönt, denke ich, muss man sagen. Natürlich wäre es eine Enttäuschung und wäre dann auch dementsprechend zu Recht so zu bewerten, wenn er es nicht unter die Top 4 schafft, aber es sieht ja jetzt auch schon danach aus, dass er da irgendwie konstant so seine Punkte einheimst und dann auch unter die Top 4 kommt und dann eben die Chance behält, auch den Premier League-Titel sich zu holen. Sein Zwischenfazit zur Premier League, wie sieht das denn genau aus?
I'm a bit behind where I should be. Well, where I wanted to be. I wanted to play. I wanted to get 32 points over the 16 weeks. So that just means you win every first round match. I know you're not going to do that, but you can pick it up by winning and like getting to the final. So I think now I'm sat on 12, so I'm 4 points behind where I should be. But no, as long as you're not out of it, it's like Peter Wright sat bottom now on 2 points, but he's 10 points behind fourth place, which is me at the minute. That's literally 2 wins on the spin on a night. You see Michael do 3, going prices on 2 at the minute. That's all it takes, is just that one little boost and win a couple of nights and you're back up there. So there's no point stressing until maybe week 13, week 14, when you think, if I don't win every single night now, you're not going to qualify. So as long as I'm in with a shout going into the last week, I'm happy.
Sein Ziel, was er sich vorher gesetzt hat, ist im Schnitt immer 2 Punkte pro Abend zu holen, die es ja dann für einen Sieg gibt. Das hätte dann nach 8 Spieltagen, das war ja der Stand vor Berlin, genau 16 Punkte gemacht. Er stand bei insgesamt 12 Punkten, also ist sozusagen 4 über Paar, also ist da 4 Punkte zurück, hat jetzt natürlich dann wieder laut eigener Rechnung einen gut gemacht, müsste jetzt nach Berlin bei 18 Punkten stehen, steht bei 15, also -3. Wenn er das natürlich hält, am Ende 32 Punkte, die er sich vorgenommen hat, die werden ja sowas von sicher für die Playoffs halten. Dementsprechend, wenn er so ein bisschen drunter bleibt, hoch in den 20er-Bereich liegt, dann wird er definitiv unter den Top 4 stehen. Wie schätzt er seine Form denn ein, auch so in so ein Prozent, was ich auch Michael van Gerven gefragt hatte, wie sieht es beim Bully Boy aus?
My form, maybe 80, maybe 85. I'm still averaging, but my last 5 matches have been like 99, 97, 98, so it's still high 90s, but I should be in the hundreds. I know I can do that regularly. I can do that every game. So I'm not quite there yet. It's just, like I said before, it's just about me practicing my regime. And it's starting to feel good again. Like, it starts to feel like I've been playing darts longer, where I've always, like, put myself that I have to practice this many hours, that many hours. And because I know I've not done that, it kind of gets to me thinking, well, because I've not practiced, I'm not going to win. So, like, for the last... apart from Leverkusen last weekend, I pulled out of Hildesheim. So I didn't do the weekend. So I spent the full week on the dartboard getting ready, and then obviously in Newcastle it wasn't the greatest thing, but I still got on the practice board, played Leverkusen, now I'm here, and then I'm away again. So now I'm in like a block of a period where I'm practicing virtually every day, and I'm playing matches the same days as well.
Er sieht sich bei 80-85%, ist mit seinen Averages aktuell nicht ganz zufrieden, sieht sich da eigentlich immer im 100-plus-Bereich. Das muss er gemäß seines Anspruchs spielen, ist aber so eher im 95er, hohen 90er-Bereich, also deshalb nicht die 90, nicht die 95 oder 100%, die er aktuell einschätzt. Dementsprechend, ja, ist er nicht ganz zufrieden, aber er glaubt, dass es jetzt auch besser wird, weil er jetzt auch dann am Practice Board relativ viel Zeit verbringen konnte zuletzt und auch aktuell verbringen kann. Dementsprechend die Ziele für 2023 auch natürlich ambitioniert als Weltmeister.
Yeah, I know, for me now, because I know Michael and me, Michael van Gerwen, we're not defending this year till like the Grand Slam, and obviously I'm defending the final at the World's End from last year. So if I could finish out the year and still be world number one, I know I've had a good year then, because Michael will be up for it. But I still want to win. So I want to do another, like I did last year, like a mini Grand Slam. So I've already won a World Series event now. I want to win a Pro Tour European and then another TV major. And for me, that's like my little mini Grand Slams. I win every tournament that the PDC have to offer, different type of tournament. So 3 more wins, but it's got to be big wins.
Der Mini-Grand Slam ist so ein kleines Ziel von Michael Smith. Das heißt, er will ein World Series Event gewinnen. Er will ein Turnier der Players Championships gewinnen und ein European Turnier. Also das ist auch ein Ziel, was ich jetzt gar nicht so richtig erwartet hätte von ihm. Aber ja, die Spieler nutzen da ja dann vielleicht auch immer wieder neue Reizpunkte, um sich da auch wieder neue Ziele zu setzen. Stichwort World Series Event habe ich dann dazu genutzt, um noch eine Frage hinten dran zu schieben. Und zwar, auf welche Turniere er sich denn besonders freut. Also Stichwort World Series jetzt ja auch in Polen, und seine Frau ist Polin. Also das hat er auch deutlich gemacht, das ist ein besonderes Event für ihn, auch wenn es dann natürlich nicht um so viel geht, sportlich und finanziell, aber das hat sicherlich einen besonderen Fokus jetzt auch dann im Turnierkalender im Sommer.
For me, I'm looking forward to New York, because I'm going there as defending champion, and also Poland, especially because my wife's Polish, so it's like we're going back to her home country. It'd be nice to win in Poland, especially for her and my kids. And yeah, apart from that, there'd be the match play everyone looks forward to, and then my season kind of goes different then, where I don't look forward to the Grand Prix. I don't like double star. So for me, I just kind of look forward to like the World Cup and then the Grand Slam and then the World Champs. That little middle bit I'm not so keen on.
Also gar keinen Bock hat er auf den Grand Prix. Das ist ganz deutlich geworden. Michael Smith, kein Fan von Double In, Double Out. Gut, das war das Interview mit dem Bully Boy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt noch ein weiteres Schmankerl für euch, den dritten im Bunde, das dritte Interview im Bunde. Es ist jetzt ein 1:1, sozusagen jetzt ein Ton, den wir abspielen, aufgezeichnet mit Dimitri Vandenberg. Natürlich wie immer in Deutsch mit dem Belgier. Dimitri Vandenberg, der jetzt ja sich in der Premier League tatsächlich auf Platz 7 nur noch wiederfindet. Er sprach davon Platz 5 vor dem Spieltag, war da aber schon Sechster. Ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass er da falsch informiert war, aber ist ja auch egal. Ich glaube, für ihn geht es jetzt in den nächsten Wochen darum, wieder bessere Ergebnisse zu erzielen. An sich die Form, damit scheint er jetzt gar nicht unzufrieden zu sein, das ist auch deutlich geworden. Wir hören aber mal rein in das Interview mit Dimitri Vandenberg. Es geht nicht nur um die Premier League, sondern natürlich auch wie bei den anderen Gesprächen um ja, so ein kleines Zwischenfazit in diesem Jahr. Viel Spaß.
Also wir haben jetzt den Mittwochnachmittag, einen Tag vor dem Premier League Spieltag in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Ich sitze hier gerade in so einem Locker-Room hier in der Arena zusammen mit Dimitri Vandenberg. Grüß dich, hi.
Hallo, ja, grüß dich auch. Wie geht's dir?
Gut, und selbst, wie ist der Stand jetzt? Stressige Phase, jede Woche Premier League, dazu noch Pro Tours etc. pp., UK Open dazwischen. Es könnte kaum stressiger sein, oder?
Na, Stress ist es nicht. Es ist einfach sehr beschäftigt, viel unterwegs, wenig Zeit für die Familie, viel Turniere spielen. Geht's gut, geht's nicht so gut. Hast du auch keine Zeit, um drüber nachzudenken, weil ein paar Tage später steht wieder was Neues vor die Tür. Und ja, dann muss man einfach weitermachen. Also so viel ist im Moment an. Was auf dich abkommt, arbeite damit und gib's Bestes.
Das ist ja das zweite Mal, dass du in der Premier League als fester Starter dabei bist. Du hast vor zwei Jahren nur ganz knapp die Playoffs verpasst. Das war ja aber ein Corona-Jahr, also ohne diese vielen verschiedenen Spielorte. Jetzt das erste Mal hier in der Mercedes-Benz Arena. Schon was Besonderes, oder?
Auf jeden Fall sehr Besonderes. Komplette neue Erfahrung. Das ist, wie es jetzt passiert ist, den wirklichen Premier League. Dann gehst du zum 16 Wochen hintereinander zu einem anderen Ort, bist du da auf die große Bühne mit so viel Fans, so viel Publikum. Es ist laut, es ist krass, es ist cool. Und ja, ich bin auf jeden Fall aus ganz dieser Erfahrung sehr viel am Lernen.
Wenn wir vielleicht mal zurückblicken auf die Phase so nach der WM. Also deine WM war richtig gut, du bist ins Halbfinale erstmals eingezogen. Ich hatte dich da schon gefragt, ob du dir vielleicht ein bisschen Gedanken machst, ob das vielleicht ein Thema werden könnte, die Premier League. Dann hat die PDC ja noch sehr lange gewartet, bis man die 8 Teilnehmer bekannt gegeben hat. Was war das dann für ein Gefühl, als du dann tatsächlich dabei warst? Es gab ja sehr viele Namen, die alle Leute auf dem Zettel haben. Du gehörtest dazu, aber es gab ja auch andere, die jetzt eben enttäuscht wurden.
Ja, genau. Dieses Jahr hatten sehr viele Spieler in die Aufmerksamkeit gekommen, zum Premier League mitzuspielen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als Ende doch ausgewählt bin, dass sie mir selektiert haben für dieses Turnier. Und für mich ist es einfach eine ganz schöne Erfahrung. Und wenn die Chance sich dann gibt, dann nehme ich die gerne mit beiden Händen und mache das Beste raus.
Wie sehr beeinflusst diese Teilnahme, die natürlich niemand ausschlagen würde? Es ist ja einfach eine große Bühne, einmal die Woche im TV zu spielen. Aber wie sehr beeinflusst das auch so den normalen Rhythmus? Kommst du noch richtig zum Trainieren zwischen den ganzen Reisen oder wie sieht's aus?
Nee, da hast du recht. Das Trainieren ist im Moment nicht mehr so pünktlich da, weil ja, wir sind kaum zu Hause. Wenn du dann mal zu Hause bist, möchtest du gerne diese Zeit extra benutzen bei deiner Familie. Kuscheln, rausgehen, lecker essen gehen, einfach die Liebe genießen, dass du die ganze Zeit jetzt verpassen musst, die Wärme von deinem Kind, weil ja, die ist jetzt sau viel ohne ihren Papa und das ist ja auch gar nicht so leicht. Ja, ich kann es nur sagen, es gibt mir eine Challenge und ich bin jemand sehr neugierig, also was Neues auf mich kommt, da möchte ich gerne was lernen und das ist jetzt, wie ich diese ganze Situation annehme.
Jetzt ist quasi gerade Halbzeit, also 8 Spieltage sind gespielt und du bist im Rennen um die Plätze 3 und 4. Das ist sehr, sehr eng. Also Michael van Gerven, Gervin Price sind ja schon so ein bisschen weg, aber ansonsten ist noch alles drin. Oder wie schätzt du jetzt aktuell die Situation ein?
Nee, da hast du recht. Alles ist immer noch möglich. Also ja, so ein bisschen wie letztes Mal, dass ich in der Premier League war, 5. Mein Ziel war in den Top 4. Das ist immer noch so. Aber es wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil es gibt nur noch 8 Spieltagen und ja, ich habe auch noch keinen Abend gewonnen können und das möchte ich ja doch auch gerne schaffen.
Also glaubst du, dass das auch dann zwingend notwendig sein muss, um dann tatsächlich auch irgendwie auf Platz 3, 4 einzulaufen, dass man mal einmal so einen Abend durchgeht wie Chris Dobie zum Beispiel da in Belfast?
Ja, das wäre mega, wenn du dann auf einmal einfach der Sieger sein kannst und das wäre natürlich auch ein perfekter Moment, wenn es morgen hier passiert in Berlin, ne?
Und wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die ersten 3 Monate zurückblicken, also neben der Premier League haben die UK Open stattgefunden, viel Pro-Tour-Action. Generell, wie gehst du jetzt so die nächsten Wochen an, wo die Premier League in die heiße Phase geht? Wirst du auch mal Turniere auslassen auf der, also Players Championships, oder wirst du weiterhin einfach alles spielen? Wie sieht's da aus?
Ja, ich bin jemand, das gerne diese Zeit nimmt, um weiterzumachen. Es gibt hier und her ein Turnier, das ich nicht geschafft habe bei den European Qualis. Also die werde ich da mal sehr gerne nehmen als ein bisschen Entspannung. Wir werden auch einen kleinen Urlaub machen und sonst einfach Kopf leer und weitermachen. Was auf die Liste steht, auf die Kalender, werde ich mich einfach, wie sagt man das, so drin schmeißen und mitmachen und spiele, weil jedes Turnier, das ich gut mache, könnte mir helfen in der Geschichte, also der Zukunft von dieses Jahr, von dieser Saison.
Wie gehst du generell so dein Spiel auf den großen Premier League Bühnen aktuell an? Also vielen ist so ein bisschen aufgefallen und die wollen ausgemacht haben, dass du so ein bisschen, also du spielst bewusst mit so einem Lächeln, ne, gefühlt auch ein bisschen schneller. Täuscht der Eindruck oder hast du da dir das bewusst irgendwie so zurechtgelegt?
Also es ist wichtig, dass wenn du ein bisschen Stress fühlst, dass du einen Weg findest, um damit klarzukommen. Und außer das, ja, ich habe diese große Chance bekommen und die werde ich dann voll ja, komplett genießen können. Und wie muss man das machen? Mit einem Lächeln auf Gesicht, die Scheibe selber nicht zu viel unter Druck stellen. Dann wirst du auch diese komplette Erfahrung vielleicht verpassen, weil dann warst du mit dem Kopf nicht da. Zu viel Druck werde ich niemals was bringen und ich glaube, okay, ich habe nur nicht getan, was ich gerne möchte, aber ich bin auch nicht schlecht drin, glaube ich mir. Ich bin auch nicht ein sehr schlimmer Spieler hier auf der Premier League und ja, das ist natürlich mein Ziel, um wieder die 100 Schnitt zu behalten und es wäre auch natürlich schön, einen Sieg zu behalten.
Würdest du sagen, dass du ein Spieler bist, der mental stark ist, der eben dann auch tatsächlich so gerade in diesen Drucksituationen, wie du es gerade ansprichst, eher aufblüht sogar?
Es wäre schön, wenn das passiert. Also wie gesagt, ich stelle keinen Druck auf mich. Ich bin in einer guten Phase mit den Gedanken. Mental finde ich mich ganz stark. Aber ja, weiter genießen. Bisschen Stress kann ja natürlich immer Wundern tun. Das kann nicht gut fallen. Also wie ich sage, ein Lächeln dabei und entspannen und einfach wieder machen, wofür du so viel trainiert hast. Und das ist auch ein Grund, warum sie mir ausgewählt haben. Ne?
Es fällt ja auf, dein Standard, also wenn man sich die Averages anschaut oder auch die Doppelquoten, dass du da komplett mithalten kannst. Häufig, wenn es gegen Michael van Gerven geht, dann siehst du alt aus, nicht immer, weil du schlecht spielst, sondern weil Michael dann irgendwie auch das A-Plus-Spiel rauspackt. Woran liegt das, dass du ihn einfach nicht besiegen kannst?
Ja, bei mir ist es Geduld. Ich muss einfach Geduld haben, weitermachen, was ich tue. Und ich glaube auch wirklich drin, irgendwann werde ich ihn wieder schlagen. Und wenn ich das dann wieder tue, dann habe ich diesen Dämon von meinem Rücken ab und dann immer wieder besser und mehr Wohlsein auf die Bühne. Kopf leer machen, ausschalten, einfach spielen. Im Moment MVG klappt ja noch nicht super, aber das wird schon. Glaube ich selber.
Also machst du da jetzt nicht zu sehr einen Kopf, dass das irgendwie so eine Mentalblockade dann ausläuft, wenn es gegen MVG geht?
Nö, wenn du so gegen dich selber redest, dann wird das ein Mentalblock werden. Und das darf es ja gar nicht sein, weil dann wisst auch jeder, die mich jetzt auf die Bühne gegenüber, die mir wird fertig gemacht. Und das ist etwas, das ich mir niemals erzähle. Ich sage auch immer wieder nach dem Spiel, irgendwann werde ich dich schlagen. Ich sage es eben so oft, wenn wir einander wiedersehen nach dem Spiel. Und ich glaube da auch fest drin, irgendwann werde ich ihn schlagen und einfach ja weitermachen. Es wird irgendwann mein Moment sein, irgendwann wird es klappen.
Kommen wir zum Ende, wenn wir jetzt mal abseits der Premier League auf dieses Jahr schauen. Natürlich, die Premier League dominiert so die erste Jahreshälfte. Danach kommen ja aber die ganz großen Major-Turniere auch. Du hast das Matchplay mal gewonnen. WM ist dann auch irgendwann wieder am Start. Also worauf liegt bei dir so der Fokus? Also möchtest du alles dafür tun, dass du im Ranking Top 10 bleibst und damit auch weiterhin nächstes Jahr vielleicht wieder in der Premier League ist? Oder welche konkreten Ziele hast du? Oder willst du mit Kim den World Cup gewinnen? Also was gibt's da so in diesem Jahr?
Den World Cup gewinnen möchte ich immer, jedes Jahr. Ich bin jemanden sehr stolz aus Belgien und es ist ein Turnier, das Belgien noch nicht gewinnen könnte und das Plan ist auf jeden Fall da. Außer das, mein großes Ziel ist immer in die Top 10, Top 16 zu bleiben nach einer kompletten Saison. Das ist nicht einfach, weil jeder, das in der Top 16 steht, weiß auch, wir müssen immer verteidigen von was wir 2 Jahre her gemacht haben, geschafft haben. Also das ist nicht einfach. Deswegen, wenn du das schaffen kannst, das ist positiv und das ist immer mein Ziel.
Dann wünschen wir dir viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Premier League und für dieses Jahr. Und vielleicht wirst du ja auch in den Playoffs dann dabei sein. Also noch ist ja alles möglich.
Auf jeden Fall. Und danke für deine Zeit.
Danke dir.
Soweit also Dimitri Vandenberg mit einem Ritt durch alle Themen. Also natürlich wollte ich unbedingt wissen, wie er denn selbst auf seine schlechte Serie gegen Michael van Gerven blickt. Und da hat er so in seiner Dimi-Art geantwortet, würde ich sagen. Ne? Also gar nicht so irgendwie die negativen Emotionen auf sich zukommen lassen. Und dementsprechend sagt er da, definitiv wird er ihn in naher Zukunft schlagen. Er hat ja jetzt auch im Rahmen der Premier League dann nochmal die Möglichkeit, also vielleicht klappt es ja dann auch dort schon. Also, das war Dimitri Vandenberg im Gespräch vor der Premier League in Berlin. Das war dann auch unser letztes Interview für heute, aber ich denke, wir haben jetzt auch ganz gut vorgearbeitet, war jetzt auch im Nachhinein wichtig, weil ansonsten wäre ich hier wirklich komplett alleine gewesen. So haben es jetzt die ganzen Interviews und O-Töne gerettet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hier. Es ist noch nicht ganz vorbei. Natürlich dürfen wir eine großartige Leistung nicht vernachlässigen. Wir müssen unbedingt sprechen über die Leistungen der Deutschen bei allen anderen Turnieren, die dann noch so stattgefunden haben. Zunächst der Blick auf die European Tour Quali in Riesa für Spieler ohne Tourkarte. Da gab es ja vorige Woche vor den European Tour Tagen schon ein paar Events, wo es darum ging, wer bei den European Tours in den Niederlanden, in Belgien und in Prag dabei sein würde. Und es haben eine Quali geschafft. Marcel Hausotter aus Berlin hat es geschafft, hat sich qualifiziert für die Niederlande. Erstmals dabei auf der European Tour ist auch Sven Hilling, hat sich für das Turnier in Belgien qualifiziert. Aus deutschsprachiger Sicht können wir das Ganze ausweiten auf Stefan Belmau, der Schweizer, zweimal dabei, einmal in Wietze und einmal in Prag. Und jetzt kommen wir noch auf ein Highlight aus deutscher Sicht zu sprechen. Es war der erste Block der Development Tour in England. Die ersten 5 Turniere haben stattgefunden und direkt das erste Turnier am Freitagnachmittag gewinnt sensationell Christopher Tondas, der nachgerückt war als Teil der Super League, also hat ja 2022 erstmals daran teilnehmen dürfen, da jetzt noch kein Faktor gewesen und auch bislang nicht auf der Development Tour, aber er kommt hier durch und schlägt auch einige echt gute Leute. Im Finale ist es ein deutsch-deutsches Duell, also es wird noch besser, gegen Marvin Kraft, bislang auch ein eher unbekannter Name, und die beiden rutschen da durch, spielen sich ins Endspiel und Tondas gewinnt dieses Finale am Ende mit einem 90er Average. Wir haben uns direkt darum gekümmert, dass wir mehr erfahren über Christopher Tondas, und das wird schon nächste Woche der Fall sein. Wir nehmen diese Woche ein Interview mit ihm auf. Wenn ihr Fragen habt, gerne schreibt uns bei Instagram einfach oder kommt in Discord, könnt auch da eure Fragen hinterlassen. Wir versuchen dann so viel wie möglich in dieses Gespräch zu integrieren. Diese Woche also das Interview mit Christopher Tondas, dem mittlerweile müsste es der 5. Sieger in der Geschichte des Dartsports auf der Development Tour sein, der aus Deutschland kommt. Also toller Erfolg für ihn. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Spielern, die da gewonnen haben. Das waren dann doch eher so die bekannteren Namen. Dylan Slevin gewinnt Turnier Nummer 2 am Freitag, schlägt Luke Littler im Finale, und das sollte ein Vorbote sein für das Wochenende. Luke Littler gewinnt 2 der verbleibenden 3 Turniere, ist in der Order of Merit der Development Tour jetzt schon weit vorne, also mit großer Wahrscheinlichkeit wird er sich darüber die Tourkarte holen, braucht also nicht in die Q-School, der 16-Jährige, und wird dann eben auch bei der WM dabei sein, genauso beim beim Grand Slam. Also das sieht richtig gut aus für Luke Littler. Das andere Turnier, das übrige, hat übrigens der Niederländer Jan van Veen, also ein Tourkartenbesitzer, gewonnen. Aus deutscher Sicht noch ein tolles Ergebnis von Kevin Troppmann. Der hat sich bei Turnier Nummer 5, also am Sonntag, ins Finale gespielt. Großer Erfolg für ihn. Also viele haben da, glaube ich, mit eher wenig gerechnet, weil dann auch ein paar bekannte Namen natürlich nicht dabei waren, wie ein Nico Springer zum Beispiel, der eben natürlich dann bei der European Tour war, genauso wie Liam Mendel, Lawrence, aber die in England dabei waren, haben es echt gut gemacht. Auch David Schlichting wieder mit ein paar guten Averages, hat manchmal dann so ein bisschen das Pech, dass ein richtig, richtig guter Spieler dann noch reinläuft und dann ein bisschen früher ausscheidet, als es jetzt so sein Leistungsvermögen auch hergibt. Aber aus deutscher Sicht war es ja trotzdem wirklich ein tolles Wochenende. Eine Anekdote noch, Wessel Niemann hat zum ersten Mal seit ein paar Jahren jetzt auf dem PDC-Circus wieder spielen dürfen. Der Niederländer war ja wegen Spielmanipulation gesperrt ein paar Jahre. Gut, das war der Blick auf die Development Tour. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, es geht in diesem Podcast am Freitag weiter, dann allerdings nur auf Patreon, wie es gewohnt seid, mit einem kurzen Blick auf die Premier League. Spieltag Nummer 10 ist es in Birmingham. Wir melden uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Das European Tour Event Nummer 4 ist ja osternbedingt traditionell von Samstag bis Montag, also nicht von Freitag bis Sonntag, also Finaltag in München ist am Ostermontag, live auch bei Sport 1. 5 Deutsche sind am Start: Schindler, Clemens Hempel, Mendel Lawrence mit seinem Heimspiel und Dragutin Horvat hat sich auch qualifiziert. MVG nicht dabei, haben wir ja auch eben nochmal gehört. Aber ich denke trotzdem, wird das ein sehr, sehr gutes Wochenende werden in München. Also, da dürft ihr euch darauf freuen. Live bei unseren Kollegen von Sport1 ist dann natürlich auch die Premier League am Donnerstag. Vorher gibt es Madhouse, die Dartshow, und wir melden uns Freitag früh bei Patreon. Nächste Woche dann Dienstag die neue Folge. Alles zur European Tour in München mit einem Premier League Update natürlich dazu und dem Interview mit Christopher Tonders, dem neuen Sieger auf der Development Tour. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich alleine war, aber wir haben alles gegeben in Personalunion mit den PDC-Stars, denke ich. Hoffe ich, ist es mir ganz gut gelungen. Also macht's gut, habt noch eine gute Woche. Ciao, ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören, und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt, und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.